Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine neue Woche, ein neuer Montag und deswegen höchste Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Rink. Und auch heute ist das wieder keine Selbstverständlichkeit, dass wir erscheinen, denn, Herr Professor Korte, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, denn Sie sind mal wieder im Urlaub.
Ja, ich muss ja neue Erfahrungen sammeln. Das ist wichtig. Als Sozialwissenschaftler ist man ja immer im Feld. Als Beamter und vor allen Dingen als Hochschulprofessor ist man auch immer im Dienst. Insofern ist das praktisch Arbeit. Und ich nenne das deshalb Campus Süd, an dem ich hier bin.
Das heißt, wenn ich mir jetzt den Blick von Ihrem Balkon angucke, das mit den Palmen mit Arbeit gleichzusetzen, das macht mich jetzt maximal neidisch, aber ich komme damit natürlich klar zum Start in die Woche. Ich halte es aus.
Ja, also es ist ja so, dass wir neue Epizentren in der Politik haben. Dazu gehören die Golfstaaten und die Vereinigten Emirate sind Vermittler in vielen Konflikten. Dort selbst mal zu sein, ist also zwingend notwendig. Ich rate ja auch Chefredakteuren immer wieder, dass sie mal rausgehen aus ihrem Haus, nicht nur Führung simulieren gegenüber den Mitarbeitern im Haus, sondern auch mal einfach vor Ort gehen, nicht nur mit Leserinnen und Lesern reden, sondern auch mal andere Erfahrungen zu sammeln. Und das mache ich hier einfach.
Aber Sie haben Sie einen Vororttermin mit dem Scheich wenigstens? Oder?
Also ich habe viele Zugänge hier natürlich mir auch neu erschlossen. Auch international, weil natürlich ein internationales Publikum hier ist. Vor allen Dingen beim Joggen morgens fällt einem sehr viel auf, wie das hier geordnet, kultiviert, zivilisiert verläuft und wie das Alte neben dem Neuen existiert. Und man sieht natürlich, was man mit Reichtum zukunftsgewandt machen kann. Das finde ich so kontrastreich zu Russland, in dem ich schon viele Jahre nicht mehr war. Ich war nur zweimal in Moskau, also es ist Jahrzehnte her. Aber da wird ja investiert praktisch nur in Vergangenheit, in das fossile Vergangene. Und hier wird mit dem Geld das Neue aufgebaut. Ich will jetzt nicht über die Liberalität in diesem Staat irgendwie fabulieren. Da kenne ich mich viel zu wenig aus. Da ist wahrscheinlich nicht weit her mit. Dennoch fällt es einfach auf, dass das Moderne hier eine Zukunft hat, ganz offenbar.
Thema international passt auch zu unserer heutigen Folge, dass Sie unterwegs sind, weil wir natürlich nach dieser Woche auch etwas über den deutschen Tellerrand hinaus gucken müssen. Ich sag mal so, wenn ich auf das politische, den politischen Start in 2026 angucke, hat man ja vielleicht im Privaten wie auch im Politischen so den Vorsatz, man lässt es mal ein bisschen ruhiger angehen, hoffentlich wird es nicht so krisenbehaftet. Das würde ich jetzt nach 2,5 Wochen schon, wenn ich Politiker wäre und hätte diesen Vorsatz gehabt, ad acta legen. Also die Politik bewegt sich ja weiterhin, auch die deutsche Bundesregierung, im kompletten Krisenmodus.
Ja, wir hatten ja letzte Woche schon den Eindruck, dass wir einen Jahresrückblick ansetzen können nach wenigen Tagen. Das geht so weiter. Und das ist das Neue, Normale. Wir brauchen deshalb Unsicherheitstraining. Immer eine Sensibilitätsschulung für das, was vielleicht eintreten könnte. Wie werden wir krisensensibel, irritationsfest, überraschungsfest? Das ist ja die Schlussüberlegung, die man anstellt. Also wie panzert man sich praktisch? Und wie ist man variabel, um auf alles einzugehen? Das ist doch das. Insofern brauchen wir nicht nur Krisenstäbe, sondern wir brauchen auch im Bewusstsein der Bürger eine Agilität und ein Verständnis, dass Politik nicht alles weder regeln noch wissen kann, was eintritt. Also mit dem Überraschenden zu rechnen, das ist es. Und insofern ist die Konsequenz doch, wie können wir uns vorausschauend in einem Vorsorgestaat selbst krisenfest machen. Die Banalitäten der letzten Wochen haben wir gelernt, wie man vielleicht bis zu Generatoren selbst anschafft oder irgendwie Wasser vorrät, wenn Strom ausfällt, diese Dinge. Aber darüber hinaus kann man natürlich auch sich überlegen, was notwendig ist. Im europäischen Kontext ganz sicherlich auch abschreckend auf andere zu wirken, dass niemand zugreift auf dieses Gebilde der Europäischen Union.
Das ist jetzt aber ein hehrer Anspruch, den Sie an die Bürgerinnen und Bürger haben, wenn Sie sagen, man muss mental krisenfester werden, weil ich mich gerade bei Ihren Ausführungen gefragt habe, wo die Grenze ist zwischen Abstumpfen, Resignieren und krisenfest sein. Oder wir sagen jetzt mal, aus der Medienbrille überhaupt noch Nachrichten zu konsumieren oder nicht irgendwann komplett abzuschalten und zu sagen, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß.
Das stimmt. Die Gefahr ist groß. Aber der Deutsche hat ja politisch-kulturell so ein super etatistisches Grundverständnis. Der Fürsorgestaat, die Fürsorge ist ausgeprägt. Alles soll der Staat regeln. Das ist ja letztlich auch eine Steilvorlage für sozialdemokratische Partei, die mit so Staatsfürsorge ja eher umgehen kann als marktliberale Parteien wie die FDP. Aber die SPD nicht wirklich daraus auch etwas macht. Aber das ist eigentlich der Zugang. Das wird konterkariert einmal dadurch, dass vielleicht zu viel passiert und wir deshalb abschalten eher. Das ist natürlich die Gefahr, die schwer zu verhindern ist. Umgekehrt kann man sagen, in der Krise kann man auch viel neu etablieren. Also man kann aktiv handeln. Man kann neue Szenarien aufmachen. Man kann gestalten, dann, wenn praktisch das Großklima ist, destruktiv alles zu zerstören, wie es ja Trump vormacht. Also kann ich auch neu aufbauen. Nie sind Zeiten so gut zum Gestalten wie in einer Zeit, in der alles offenbar zerbricht. Also wo sind die Akteure und wo sind die Institutionen, die so krisenfest handlungsorientiert sind? Und auch im Sinne des Chefredakteurs, wo ist die Öffentlichkeitsinitiative, die mediale, kommunikative Offensive, um aus diesem Szenario als Sieger hervorzugehen? Das ist doch die Frage. Aber wenn die Leute immer weniger Nachrichten konsumieren wollen, ja, was wäre die Konsequenz des Chefredakteurs?
Aber ist aus Ihrer Sicht zum Beispiel, wenn ich auf die EU gucke, die ist ja in einem sehr reaktiven Muster. Also sie reagieren jetzt wieder auf Trumps Ankündigung mit den Strafzöllen. Sie haben eine begrenzte Anzahl an Menschen nach Grönland geschickt, an Soldaten, aber sie wirkt ja jetzt weiterhin nicht als aktiver gestaltender Teil in diesem in dieser Entwicklung, die sich dort gerade vollzieht. Oder sehen Sie das anders?
Ja, sehe ich anders. Kurzfristig sieht es so aus, getrieben, aber die Rahmenbedingungen im letzten Jahr, wie sich das über Monate entwickelt hat, selbst Schulden zu machen, praktisch eine Rüstungsindustrie europaweit gemeinsam aufzubauen, neue Kreditideen zu entwickeln, wie man die Ukraine unterstützt. Da ist viel an neuer gemeinsamer Solidarität entstanden und auch an neuer Handlungsfähigkeit. Bis dahin, dass eben die ersten Gespräche ja auch laufen, das nukleare Europa zu denken. Das ist nicht alles immer öffentlich, aber das läuft ja im Hintergrund. Das sehe ich nicht so. Also ich sehe, wie immer die Krise in Europa auch gewirkt hat, dass sie letztlich politisch genutzt worden ist. Und klar, es ist tagespolitisch reaktiv, aber das ist auch ein bisschen getrieben durch Sie, ne, weil Sie ja immer uns praktisch das präsentieren. Ja, genau. Was Trump gerade sagt, wenn der niest, wird das von Ihnen übermittelt. Die Konsequenz wäre ja, darauf gar nicht zu reagieren, sondern eine eigene Öffentlichkeit zu schaffen, die auch eben ein Recht hat, bedient zu werden.
Ja, Herr Kord, jetzt sprechen Sie wie der Politikwissenschaftler, der in Abu Dhabi in der Sonne sitzt und sich das Leben einfach macht. Wenn der Herr Trump als US-Präsident im Oval Office sagt, er hebt Zölle auf EU-Produkte und es betrifft uns, oder er sagt, ich denke drüber nach, in Grönland einzumarschieren, fällt es mir natürlich schwer zu sagen. Lassen wir mal.
Ja. Das ist tagesorientiert kurzfristig gedacht. Ich bin ja praktisch feldforschend unterwegs. Insofern versuche ich ja, vielleicht neue Strömungen hier aufzunehmen und insofern etwas dann da auch gegensetzen zu können. Aber was ist daran letztlich überraschend, dass Trump so reagiert, wie er reagiert? Ne? Eigentlich nichts. Hätte man damit rechnen können, dass ihm das nicht wirklich gefällt. Umso eher hätte man vielleicht am besten da bleiben sollen mit unseren Soldaten. Ich habe jetzt gehört, die sind schon wieder zurückgekehrt. Ne?
Ja, kurze Stippvisite. Aber gut, ist die Frage bei den paar Soldaten, das dachte ich, schwerer Vergleich, musste ich ein bisschen an die Blauhelme denken. Bei dem Beginn des Ukraine-Konflikts, als die damalige Verteidigungsministerin gesagt hat, wir haben 5000 Helme organisiert und schicken die in die Ukraine.
Es hat schon was bisschen mehr mit politischer Symbolik zu tun und im Vergleich zu dem, wo ich gerade hier bin, also so wie ich Sie kenne und einschätze, sind Sie ja auch morgens um 6 unterwegs und legen ein Handtuch auf die Liege. Und diese Art von Symbolik ist das auch, ne, dass wir da die paar Soldaten schicken, dann ist eben das doch belegt. Obwohl es ein wenig kleines Stückchen Stoff ist, halten sich die Leute dran und denken, der ist jetzt besetzt, obwohl wie bei Ihnen 10 Stunden lang niemand da drauf geht. Das ist ja nur ein Möglichkeitsraum, den Sie sich schaffen mit diesem Handtuch. Ne, und Sie nutzen das einfach egoistisch und andere können es nicht nutzen, aber es ist einfach so, es ist einfach, da bin ich und man wird einfach ein bisschen protzig, wird das da hingelegt. Wahrscheinlich auch noch eine aggressive Farbe. Ne? So schätze ich das ein bei Ihnen.
Ich würde maximal mein Handtuch um 6 da hinlegen, weil Leute wie Sie in meinem Hotelurlaub machen und schon um 5:30 anfangen, dort Handtücher hinzulegen. Also ich würde einfach nur in einem reaktiven Muster mein eigenes Territorium versuchen abzustecken.
Ja, aber insofern, willkommen in der neuen Zeit. Das ist eben Interessenpolitik, nicht Wertepolitik. Ne? Bei Werten würde man ja kultivierter umgehen. Bei Interessen ist einfach, da bin ich, das gehört mir, das habe ich gekauft, das habe ich gebucht. Das ist Trumpismus pur. Und insofern steckt das in uns allen drin, vor allen Dingen in Chefredakteuren. Und das wird jetzt eben in Politik überführt.
Kurze Frage. Mit spannungsvoll erwarteter Antwort. Was glauben Sie denn, wird Trump Grönland, also die ganzen Szenarien, die da übernehmen, ist das für Sie vorstellbar, dass der in Grönland einmarschiert? Gut, jetzt sagt man ja, das Schreckensszenario ist ja vorher Venezuela. Er ist jetzt schon mal kurz irgendwo einmarschiert und hat dort einen, ist nicht zu vergleichen, aber er stellt es ja die ganze Zeit in den Raum. Oder ist das eine Maximaldrohung, wo er auf einen Kompromiss, auf einen Deal hinaus möchte, den er ja so gerne macht, um der ganzen Sache zumindest einen Schritt näher zu kommen?
Ich glaube, das ist ein falscher Gedankengang. Gewissheitshund ist ja Alltag. Dem ist einfach alles zuzutrauen. Es gibt nur Regellosigkeit, Zerstören. Also der Gedankengang müsste ja sein, was können wir tun, um das Optimum für uns herauszuholen? Und das ist, dass wir Grönland eben als unabhängigen Staat schützen, dass er eine Dänemark-Konstellation hat, die also EU-relevant ist, NATO-relevant. Das ist, glaube ich, das Herangehen. Wie Trump wann wie agiert, wissen wir nicht. Ihm ist alles zuzutrauen. Aber dass jetzt innerhalb der NATO irgendwie Truppen aufeinander schießen, das halte ich jetzt für vollkommen unwahrscheinlich. Und die Anstrengung, also wenn man sich überlegt, was er dort erreichen möchte, angeblich eben chinesische und russische Invasionen oder Ressourcenausbeutung zu verhindern, kann er das ja auch auf ganz andere Weise machen. Er hat ja die Basen dort schon aufgebaut, die kann er verstärken, vergrößern. Er kann auch gerne die amerikanische Flagge da in seinem Konsulat hissen. Man sollte das auch nicht am Ende überbewerten, so sehe ich das. Also, aber mit was er agiert, da ist immer mit allem zu rechnen.
Das heißt, Sie machen sich auch keine Sorgen um die NATO? Ja, gut, wenn ich jetzt aufgreife, was in der Bundesregierung aus SPD-Kreisen wird gesagt, wenn er da was macht, wäre das das Ende der NATO. Jens Spahn hat gesagt, naja, müssten wir jetzt mal drüber reden, käme ein bisschen drauf an. Also das ist ja immer die Frage der Welle, die dort überschwappt. Und wenn sich dann jetzt auch wieder anfängt, Schwarz-Rot über die Deutungshoheit seines Handelns in die Wolle zu bekommen, dann haben wir ja wieder ein Konfliktfeld zwischen unseren beiden Parteien, die ja eigentlich genug miteinander zu tun haben.
Also das Bündnis hat sich verändert, es ist nicht nur größer geworden, auch unter der Kriegsbedrohung haben wir zu neue Mitglieder bekommen, was jahrzehntelang völlig unklar war. Die Finanzierungen werden besser. Also ein Bündnis wandelt sich, verändert sich, würde damit auch sich wandeln. Ich sehe das nicht in dieses destruktive Herangehen, sondern ich sehe einen Veränderungsmodus. Was können wir neu kreieren, um eine NATO, die eben abschreckend auf andere wirken soll, weiter zu verstärken? Das muss die Fragestellung sein. Und was ich innerhalb der SPD höre, ist eben die Frage, was zur Kontroverse führt, ist die nukleare Frage. Ne? Also wie man Atommacht Teilhaber werden könnte, auch nicht immer nur mit dem Verweis, dass es alte Verträge dazu gibt, dass wir das alles nicht dürfen. Man kann Verträge eben auch verändern, wenn alle zustimmen, alle Partner, nicht einseitig, aber wenn alle neu verhandeln, ist das ja denkbar. Also das Abschreckungsszenario, das müssen wir ausweiten. Das ist doch völlig klar, in einem imperialistischen Zeitalter, in dem wir stecken, müssen wir alles auf darauf setzen, Bündnisse attraktiv so auszubauen, also ein Gegenmodell des Handelns aufzubauen und dieses Gegenmodell so abschreckend auch zu organisieren, dass andere es nicht antasten. Auch zeitgleich hier Mercosur-Abkommen, jahrzehntelang verhandelt, ist auch kein Zufall, dass das Gegenmodell, also Verhandeln über Interessen, auch auf einmal abgeschlossen wird. Es gibt immer Trend und Gegentrend.
Was heißt das jetzt, diese internationale Entwicklung aus Ihrer Sicht für Friedrich Merz, den Außenkanzler, der ja, wie wir schon häufig besprochen haben, im EU-Kontext ja ganz formidabel als Krisenmanager unterwegs ist, ist jetzt aber natürlich auch wieder außenpolitisch gebunden. Man hat ja manchmal das Gefühl, dann fehlt ihm etwas Kapazität für innenpolitisches Handeln und Vorantreiben.
Das stimmt. Grundsätzlich stärkt die Internationalisierung ihn, auch die Kanzlerdemokratie im klassischen Sinne, die sich oft über Außenpolitik legitimiert, zu einer sehr frühen Phase, in dem er zeigen kann, wie er eben deutsche Interessen mit europäischen versucht zu verstärken und vor dem Hintergrund der kommenden französischen Wahlen und so weiter. Es ist schon interessant zu sehen, dass er diese Stärke ausbaut. Ich glaube, er nutzt das. Vielleicht gibt es auch die Konsequenz, dass er für ihn politische Dimensionen, für die Sozialstaatsreformen stärker eine Abstimmung mit anderen sucht innerhalb der Partei, die das übernehmen. Ich weiß es nicht. Ich kann nur hoffen, dass diese Schlussfolgerung der letzten Monate eine Konsequenz ist.
Aber zumindest die Umfragen. Ich weiß jetzt nicht aus Ihrer Sicht, was gerade der Einflussfaktor ist, ob es diese Grönland-Krise und die Außendarstellung ist, aber die Umfragen laufen jetzt gerade besser für ihn. Also es scheint eine Reaktion der Wähler zu geben auf das, was er tut.
Ja, also die Stärke wird anerkannt, die Tapferkeit zu stehen, da eine klare Position zu beziehen. Dahinter verstecken sich viele gerne und das sieht eben wie ein Leistungsversprechen aus, den dieser Staat auch zu erbringen hat, ganz offenbar. Und wenn das eben in den anderen Feldern auch passiert, dass eine Regierung nicht auffällt, dass sie unterschiedliche Interessen zwar ausgleicht, aber nicht auffällt im Sinne der permanenten Beschimpfungen, dann wird das sofort honoriert. Das ist der einfachste Weg, auch Wahlen zu gewinnen und zu mobilisieren. Und das kann ich der Bundesregierung nur wünschen in diesem Wahljahr, dass sie das hinbekommt, weil davon eben die politische Mitte, die Parteien der politischen Mitte alle gleichermaßen von profitieren. Die Distanz Demokratie wird geringer, sie schwindet geradezu, wenn die Politik harmonischer agiert.
Gut, die Hoffnung haben wir schon seit langem. Weil es eines der Mittel wäre für Ränder und Randparteien, um sie klein zu halten.
Aber Sie sind Teil des Problems als Chefredakteur. Das wissen Sie ja.
Das ist jetzt schon das dritte Mal, dass Sie mich heute als Teil irgendeines Problems bestimmen. Was haben Sie denn zum Frühstück getrunken am Urlaub?
Es war sehr gut. Guter Start in den Tag. Und deswegen war ich auch mutig, heute mit Ihnen auch zu starten, das dazuzunehmen, mit diesem Zeitunterschied. Habe ich mir das ja erarbeitet. Ich habe ja mir einen Vorteil erarbeitet. Ich bin ja jetzt 3 Stunden vor Ihnen, weiß also schon 3 Stunden lang etwas mehr, als Sie nur erahnen können. Das ist der riesige Vorteil. Ja, aber nein, wenn ein Raunen in einer Partei von irgendeinem Hinterbänkler zum Thema der Medien gemacht wird, dann ist es Ihre Schuld, weil das Raunen dann eben manchmal auch nicht ernst zu nehmen ist. Oder auch Sie können sich unterdrücken, aber Sie müssen nicht über jedes Raunen berichten.
Ja, ich verstehe und nehme wahr, das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Sie das in Richtung der Medien adressieren. Und ich habe ja schon das ein oder andere Mal zugegeben, dass wir da auch eine Teilschuld an öffentlicher Stimmung mittragen. In der Abwägung dessen, wo eine Erregungsspirale ihren Anfang findet und wo sie zu Recht stattfindet und wo es eventuell überzogen ist. Ja.
Ja, okay, das ist schon mal der erste Weg zur Besserung, dass man Selbsterkenntnis.
Ja, ich will Ihnen ja Ihren Urlaub nicht verderben.
Ja, okay, und ich will Ihnen Ihren nächsten Leitartikel nicht verderben und Ihre Pro, weil Sie ja in der Regel immer dafür sind, dass irgendwelche Bürgermeister ihr Amt verlieren, ne, weil sie eine kleine Fehltat begangen haben. Dann sind sie ja sofort dafür, dass sie ihr Amt verlieren.
Da
sie
bin
sind
ich
ja
immer noch,
rigoros, rigoros.
Da sind wir immer noch, Herr Korte, verschiedener Meinung. Ich finde, wenn man absichtlich in der Öffentlichkeit die Unwahrheit erzählt hat, dann ist das eine die Fehltat und das andere das bewusste Täuschen der Öffentlichkeit. Das finde ich ist dann schon schwerwiegender.
Ja, es war keine Bagatelle, das gebe ich zu, aber ich hätte eher gehofft, dass Sie als ehemaliger Tennisspieler da ein bisschen mehr Weitsicht eingebracht hätten.
Ich weiß zumindest, dass Tennis ein Ventil sein kann. Wie gesagt, man kann dann
ja,
aber auch dazu stehen und muss mit den Folgen leben, weil am Ende kommt es ja eh raus.
Ich weiß nicht, ob ich sonst für diesen wunderbaren Tennisfilm geworben habe. Extra Wurst. Ne?
Nee.
Weiß ich nicht, habe ich das schon? Das ist ja jetzt angelaufen mit Happy Kerkeling und Christoph Maria.
Ja, haben Sie letzte Woche erzählt, dass Sie bei der Premiere waren.
Ja, genau. Und das ist ja, das Szenario ist ja, dass eine Tennis-Club-Versammlung, Vereinsversammlung in der deutschen Vereinsmeierei klassisch dargestellt wird. Ein über 25-jähriger amtierender Präsident wird einstimmig wieder bestätigt. Aber dann entwickelt sich eben etwas, was aus dem Ruder läuft und was sehr schön ist, weil man sich selbst ertappt fühlt an vielen Stellen, weil es praktisch ein Film ist über politische Korrektness und wie ein Kammerspiel inszeniert ist. Das ist sehr attraktiv. Immer Triggerpunkte, die am Ende einer Einigung wieder aufgerufen werden und schon fliegt alles wieder um die Ohren. Das ist aus meiner Sicht sehr gut gemacht und humorvoll. Ich weiß ja nicht, Sie müssen auch mal über sich selbst lachen können. Können Sie das?
Häufig, aber das sagt alles derjenige, der auf seiner Kreuzfahrt fast zur Meuterei aufgerufen hat, weil er mit der Kapitänsdemokratie nicht zurechtgekommen ist.
Das stimmt. Also Führung muss schon irgendwie modern, partizipativ angelegt sein und sonst kann ich mich dem nicht einfach so unterordnen. Nur durch Ansage, man muss es bei mir begründen. Das kam immer begründungslos daher und das wäre ja auch nicht Ihr Erziehungsstil, nehme ich mal an. Dass Sie Begründung, Sie sagen ja nicht nur Nein, Sie begründen ja das Nein.
Ich erzähle hier zu Hause den Kindern, versuche ich viel zu begründen, auch wenn keiner drauf hört.
Ja, der Kapitän hat nichts begründet, er hat einfach angeordnet und das ist nicht mein Verständnis.
Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer und Zuschauerinnen und Zuschauer werden einen Eindruck dafür bekommen, was am 3. und 4. Februar in unserem gemeinsamen Bus, Herr Korte, passieren wird, wenn wir zusammen auf eine Demokratietour gehen und dort Zeit miteinander verbringen, leibhaftig und lebhaft, denn, weil
gibt's
Sie mir vorhin
Polizeieskorte, gibt es das auch vor wieder im Bus?
Ich arbeite dran, nur zur Vorstellung hier unserer fleißigen Zuhörer, da ich ja sehr oft mit Ihnen darüber gesprochen habe, wo Demokratieorte erwachsen und wo Demokratie stattfinden kann und was für eine Rolle Medien in einer Demokratie haben, was Sie jetzt auch heute schon 3 bis 7 Mal wieder betont haben, habe ich das zum Anlass genommen, um natürlich mit Ihrem Einverständnis eine Demokratietour ins Leben zu rufen. Und wir zwei, mit einem Bus zusammen am 3. und 4. März gemeinsam durch Rheinhessen an verschiedene Orte, kommen mit verschiedenen Gruppierungen ins Gespräch. Und hier kann ich schon mal die Einladung für alle Zuhörerinnen und Zuhörer aussprechen. Am 3. März um 19 Uhr wird es unseren zweiten Live-Podcast in der Geschichte von Korte und Rink geben. Wieder bei uns in der VRM. Der erste war ja schon von großem Erfolg gekrönt. Wer dort teilnehmen möchte, kann, wenn er das hier hört, eine E-Mail mit den Namen an chefredaktion@vrm schicken und sich ab heute anmelden für den Live-Podcast am 3. März um 19 Uhr. Und Herr Korte, weil ich natürlich Ihren Weg begleite mit Ihrem neuen Buch auf die Bestsellerliste, wird es dort auch die Möglichkeit geben, dass eine ausgewählte Gruppe an Gästen ein handsigniertes Exemplar von Ihnen bekommt.
Ja. Das ist sehr schön. Ich kann das nur unterstützen. Das wird gut. Und das Buch, es muss der Leser beurteilen, ob das gut ist.
Die Demokratietour wird auf jeden Fall gut. Geben mir zumindest Mühe. Freue mich, dass Sie mitmachen. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Ich glaube, tatsächlich über Demokratie mit verschiedenen Leuten zu sprechen im Vorfeld der Landtagswahl trifft einen ganz guten Punkt in unserer Zeit.
Der Bus ist ein eigener Demokratieort, Franziska.
Ja.
Aber an der Eskorte sollten Sie noch arbeiten. Ich habe eben gesehen an Ihrer Reaktion, dass es noch nicht vorbereitet ist.
Herr Gord, ich arbeite gerade dran, neben dem Bus, den ich organisiert habe, und der flugsen Idee, dass auf diesem Bus unser beider Konterfei aufgeklebt wird, damit wir dort erkennbar durch Rheinhessen fahren. Da bin ich gerade dran. Ich habe ja noch Zeit bis zum 3., gut. 4. März. Dann kriege ich das mit der Eskorte auch noch hin.
Sehr gut.
Dann vielen Dank, Herr Korte, dass Sie sich auch heute aus den Emiraten Zeit genommen haben für unseren Podcast. Ich wünsche weiterhin gute Erholung. Es scheint Ihnen ja sehr gut zu tun, so krawallig, wie Sie heute drauf waren. Sie klingen sehr erholt. Und wünsche unseren Hörerinnen und Hörern eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Und wie gesagt, wer Interesse hat, bitte anmelden am 3. März, 19 Uhr, unser Live-Podcast unter chefredaktion@vm.de. Bis dahin eine schöne Woche. Auf Wiedersehen.
Ciao.
Das war Korte und Rink, ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Dennis Rink und Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de.